Ja, vielen Dank für das tolle Anspiel. Hat mir gut gefallen. Und normalerweise sind in solchen Gottesdiensten Anspiele ja dafür da, um so ein bisschen zu erheitern und die Stimmung aufzulockern. Das hat jetzt hier auch funktioniert. Aber unser Anspiel hat bei all dem auch einen ernsten Hintergrund. Es ist nämlich so, dass diese Situation so oder so ähnlich ganz oft vorkommt. Ich habe jetzt auch in den wenigen Monaten, die ich jetzt hier in St. Georgen als Pfarrer tätig sein darf, schon mehrfach die Geschichte gehört, die ungefähr immer gleich geht. Da ist jemand, meistens sind es junge Leute, die hier aufgewachsen sind, behütet in der Gemeinde, ja, gut versorgt mit allem, was man so braucht, mit Hauskreis, Teenkreis, Jungschar, Kindergottesdienst, allem, was dazugehört. Und die dann rausgehen in die weite Welt, meistens um ein Studium an irgendeiner Universität zu beginnen, aber auch um eben einen anderen Job anzutreten in der Großstadt, wo auch immer. Und plötzlich wird man konfrontiert mit Anfragen, auf die man keine Antwort hat als Christ. Wo man plötzlich merkt, da sind Dinge, Ansichten über die Welt, über die Wirklichkeit, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe und auf die ich, wenn ich ehrlich bin, spontan gar keine Antwort habe. Nur gut, wenn man dann mit einem kleinen Scherz reagieren kann, das ist natürlich schön. In der Realität sieht es allerdings so aus, dass man ganz oft ja, wie vor den Kopf gestoßen ist und plötzlich anfängt zu zweifeln. Stimmt das denn, was ich damals gelernt habe im Kindergottesdienst? Ist Gott wirklich der Schöpfer der Welt? Stimmt das denn, dass Jesus Wunder tun kann, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, all das? Und nicht selten kommt es dann zu diesem fatalen Fall, dass man plötzlich anfängt, seinen Glauben zu dekonstruieren. Da hat man dann einen Zweifel und dann kommt noch ein Zweifel dazu und plötzlich merkt man, von meinem Glauben ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Ganz schön tragische Geschichten sind das. Vielleicht kennt ihr das selbst auch durch persönliches Erleben. Manch einer von uns ist auch schon da durchgegangen durch so eine Phase. Oder auch durch Leute, durch eure Kinder, durch Familienangehörige. Ich habe auch den Verdacht, dass wir als christliche Gemeinde da unsere Hausaufgaben nicht gut machen. Also wie kann das sein, dass wir so viel Zeit, so viel Ressourcen, so viel Liebe investieren in unsere Kinder und Jugendlichen und dann gehen die als junge Erwachsene raus in die Welt und plötzlich stellen die fest, auf die Herausforderungen von einem glaubensfeindlichen Umfeld, da sind wir gar nicht so richtig drauf vorbereitet worden. Da haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Und da möchte ich so einen kleinen Impuls setzen heute mit dieser Predigt. Der Titel lautet eben, Jesus lädt dich ein, deinen Verstand zu benutzen. Das ist natürlich ein bisschen herausfordernd. Es soll mir darum gehen, dass wir einen vernünftigen Umgang finden mit den Herausforderungen, mit denen wir und unsere jungen Leute, unsere Familienangehörigen und Freunde in einer glaubensfeindlichen Umwelt oft konfrontiert werden. Und da sind wir alle irgendwie drin. Wir sind Teil des Himmelreiches, Teil der Gemeinde, aber gleichzeitig stehen wir auch immer in der Welt mit ihren Social-Media-Kanälen, mit ihren Medienkonzernen und mit allem, was uns beeinflusst. Und jetzt ist es natürlich so, ich kann jetzt hier in den wenigen Minuten, die mir zur Verfügung stehen, nicht ansatzweise alle Themen behandeln, die da so aufploppen. Das ist ja ein ganz weites Feld, ja, Schöpfung, Evolution, Wunder, Bibelverständnis, was ist der Mensch, wie alt ist das Universum und so weiter und so weiter. Das kann ich inhaltlich jetzt hier nicht behandeln. Aber was ich versuchen möchte, ist eben, euch so ein paar Hinweise zu geben, wie man vernünftig umgehen kann mit diesen Herausforderungen. Und wir wollen uns dabei inspirieren lassen von einem großen Skeptiker im Neuen Testament, von dem Prototypen des Zweiflers, Thomas, genau. Ups, was ist jetzt passiert? Sollte jetzt der Text von Thomas angezeigt werden? Da ist er, super. Ich lese mal vor. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus nach seiner Auferstehung kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen. Doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Drei Hinweise möchte ich euch mitgeben. Drei Tipps, die euch und euren Bekannten vielleicht helfen können, umzugehen mit den Herausforderungen, mit den Anfechtungen, die fast unweigerlich kommen, wenn wir als Christen uns in einem weltlichen, einem vielleicht glaubensfeindlichen Umfeld bewegen. Der erste Hinweis ist der hier. Nimm deine Zweifel ernst. Ich bin neulich mit dem Auto unterwegs gewesen und dann ist das passiert, was man sich nicht erwünscht. Plötzlich leuchtete mitten auf meinem Armaturenbrett so eine rote, grelle Warnleuchte auf. Ja, ich habe dann angehalten, habe nachgeguckt im Handbuch. Das Symbol steht für Motorschaden oder ist die Motorwarnleuchte. Suchen Sie sofort eine Werkstatt auf. Wenn sowas passiert, hast du ja zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst entweder diesem Hinweis folgen und kannst sagen, okay, also lästig, aber was soll's, ich fahre jetzt in die nächste Werkstatt, lass mal den Fehlerspeicher auslesen und dann sollen die Experten mal gucken, was da schiefläuft. Oder du gehst zu deinem Werkzeugkasten und schneidest dir so ein kleines Quadrat schwarzes Isolierband zu. Und das klebst du dann auf die Warnleuchte. Und dann leuchtet da nichts mehr. Ja, ist das Problem auch irgendwie gelöst, ne? Ja, ihr lacht jetzt alle. Das ist natürlich klar, ist absurd. Das ist ja nicht der Sinn von so einer Warnleuchte. Ja? Denn nicht die Warnleuchte ist das Problem, die da leuchtet, sondern sie weist darauf hin, dass unter der Motorhaube möglicherweise irgendwas falsch läuft und man doch mal genauer hinschauen sollte. Beim Auto ist uns das völlig klar und wir würden jedem den Vogel zeigen, der irgendwie versucht, mit schwarzem Isolierband seine Warnleuchten abzukleben. Aber warum machen wir das so oft in unserem Glaubensleben? Zweifel sind doch so etwas wie Warnleuchten in unserem Glaubenscockpit. Wenn du merkst plötzlich, ich habe so ein ungutes Gefühl, ich merke, da stimmt irgendwas nicht mit meinem Glauben. Irgendwie habe ich da ein Problem, wo ich nicht weiterkomme, was mir Bauchschmerzen oder Kopfzerbrechen bereitet. Ganz oft ist die Lösung die, dass wir dem nicht nachgehen, sondern solche Zweifel verdrängen. Einfach weil es unbequem ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil es Energie und Zeit kostet und weil es doch das liebgewonnene, kuschelige Miteinander in der Gemeinde stört, wenn ich plötzlich anfange, kritische Fragen zu stellen. Manchmal wird das dann auch geistlich überhöht, nach dem Motto, Gott will eigentlich gar nicht, dass ich zweifle. Gott will doch zuversichtlichen, siegreichen, standhaften Glauben und nicht irgend so ein Dahergezweifel. Und so kleben wir dann geistlich gesehen das schwarze Isolierband über diese Warnleuchte unseres Zweifels, statt das zu tun, was eigentlich notwendig wäre, nämlich die Warnung ernst zu nehmen und uns mit den dahinterliegenden Problemen auseinanderzusetzen. Dass wir Zweifel verdrängen, ist eigentlich gar nicht gut christlich. Denn wir haben doch gerade am Beispiel des Thomas gesehen, dass Zweifel durchaus seinen Platz hat, oder? Ich meine, ich finde das einigermaßen erstaunlich. Wir sind hier direkt nach der Auferstehung Jesu von den Toten. Wir sind sozusagen im Hotspot der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und was macht Thomas? Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen, doch er erwiderte, das glaube ich nicht. Thomas zweifelt. Und er darf das. Weder von Jesus noch von den anderen Jüngern wird er jetzt vom Hof gejagt. Nein, er darf das, er darf zweifeln. Wir haben im Christentum, Gott sei Dank, von Anfang an die gute Tradition, dass wir Zweifel haben dürfen, dass wir auch kritische Anfragen an den Glauben stellen dürfen. Wir haben so eine Art Zweifelkultur von Anfang an in der DNA unseres Glaubens drin und das ist sehr, sehr gut. Denn Zweifel sind wie die Warnleuchte im Auto. Sie weisen darauf hin, dass es da irgendwie in den Tiefen deines Glaubenslebens etwas gibt, wo du nochmal drüber nachdenken solltest. Ein Gottesbild, was vielleicht fragwürdig geworden ist. Eine Meinung zur Bibel, zu bestimmten biblischen Texten oder zu Fragen des Glaubens und des Lebens, die für dich aus irgendeinem Grund nicht mehr passen und wo du merkst, hier brauche ich jetzt neue, tragfähige Antworten. Und das Wichtige ist, dass du diesen Zweifel nicht verdrängst, sondern dass du ihm nachgehst. Und zwar idealerweise nicht erst dann, wenn du in eine andere Stadt gehst und wenn du plötzlich konfrontiert wirst mit allen möglichen Anfragen und Herausforderungen, sondern idealerweise schon viel früher. Dann, wenn du noch im Kreis der Gemeinde bist, wenn noch Leute da sind, an die du dich vertrauensvoll wenden kannst, die mit dir gemeinsam nach Antworten suchen auf deine Fragen. Denn dafür sind wir als Gemeinde eben auch da. Das heißt, verdränge also deine Zweifel nicht, sondern geh den Zweifeln nach. Das ist das Erste, was du tun musst und was notwendig ist, um gut vorbereitet zu sein für die Herausforderungen, die kommen, wenn du dich dann auch in einem glaubensfeindlichen, kritischen Umfeld bewegst. Zweiter Hinweis. Hab keine Angst vor Wissenschaft. Nicht wahr? Es gibt ja ganz verschiedene Gründe, warum Menschen ins Zweifeln kommen und dann mitunter auch ihren Glauben dekonstruieren oder sich vom Glauben entfernen. Das können zum Beispiel sein, dass man das Erlebnis hat, dass wichtige Gebete nicht erhört wurden. Man hat inständig mit kindlichem Vertrauen Gott angefleht um etwas und man muss leider erfahren, dass Gott das Gebet nicht erhört oder vermeintlich nicht erhört. Zumindest nicht in dem Sinne, wie man es erhofft hatte. Das kann einen ins Wanken bringen. Oder Erfahrungen von Leid, eigenem Leid, eigene Krankheit oder auch fremdem Leid. Wie kann das sein, dass ein allmächtiger und ein gütiger und liebevoller Gott sowas zulässt? Dass die gute Freundin so schwer erkrankt ist? Dass da Menschen sterben durch Naturkatastrophen und Krieg? Wie kann Gott das zulassen? Das kann dazu führen, dass wir an unserem Glauben verzweifeln. Oder auch zwischenmenschliche Enttäuschungen, recht häufig. Da ist dieses eine Vorbild, das du im Glauben hattest, dieser prominente Pastor zum Beispiel, von dem du so viel gelernt hast, auf dem du gehört hast, an dessen Lippen du hingst. Und dann musst du plötzlich erleben, wie er Dinge tut, die ganz und gar nicht christlich sind, wie er vielleicht sogar vom Glauben abfällt. Und das verunsichert dich und erschüttert dich und du merkst, ich weiß nicht mehr weiter. Also Zweifel kann ganz viele Gesichter haben und die Ursachen, mit dem christlichen Glauben zu brechen, können auch ganz, ganz unterschiedlich sein. Eine, die aber relativ häufig ist und die eben gut passt zu diesen Geschichten, die ich immer wieder höre, sind die, dass Menschen, die christlich in der christlichen Bubble aufgewachsen sind, plötzlich konfrontiert werden mit einer kritischen, selbstbewussten, wissenschaftlichen Weltsicht, in der Glaube vermeintlich keinen Platz hat. Und wo man dann plötzlich merkt, gute Antworten habe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht auf die Fragen, die da gestellt werden. Wenn du in so einem Umfeld bist, ja, wenn der Dozent im Hörsaal sich über deinen Glauben lustig macht, dann hilft es nicht viel, wenn du aufstehst und sagst, ja, ich glaube das, weil das halt so in der Bibel steht. Das wird dann eher so als Teil des Problems gesehen und nicht als Teil der Lösung, dass du so argumentierst. In diesen Situationen und im Hinblick auf diese Situation möchte ich dir zurufen, hab keine Angst vor Wissenschaft. Und Wissenschaft verstehe ich hier vor allen Dingen als Naturwissenschaft. Wir gucken nochmal in unseren Text und machen da eine erstaunliche Entdeckung. Was macht Thomas? Er sagt, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Wir können nicht über alle möglichen Ursachen reden, warum Menschen mit ihrem Glauben hadern heute. Ich möchte aber ein kleines Schlaglicht werfen auf diesen Problembereich, Wissenschaft und Glaube. Es ist nämlich eigentlich unnötig, dass wir aufgrund von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und naturwissenschaftlichen Argumentationen Minderwertigkeitskomplexe haben mit unserem christlichen Glauben und dass wir anfangen, an Gott eigentlich wie ein guter Wissenschaftler argumentiert. Was machen Wissenschaftler? Wissenschaftler stellen eine Theorie auf und dann arbeiten sie empirisch. Das heißt, sie gucken mit ihren Sinnen, mit ihren Messinstrumenten in die Welt hinein und schauen, wie es sich verhält, sammeln Daten, Fakten und gucken, ob ihre Theorie dazu passt und passen ihre Theorien gemeinsam an. So ist ganz, ganz einfach gesprochen der Vorgang wissenschaftlichen Arbeitens. Und schaut euch mal an, was Thomas hier macht. Thomas macht das im Prinzip ganz genauso. Er sagt, wenn ich nicht sehe, wenn ich nicht berühren kann, wenn ich nicht meine Hand in die Seitenwunde legen kann, mit anderen Worten, wenn ich nicht empirisch Belege finde dafür, dass der Glaube an die Auferstehung Jesu wirklich wahr ist, dann fällt es mir schwer zu glauben. Geradezu vermessen der Anspruch, den Thomas hier stellt. Aber es erinnert uns an etwas. Es erinnert uns nämlich daran, dass zwischen einem richtig verstandenen christlichen Glauben und einem richtig verstandenen naturwissenschaftlichen Denken und Arbeiten niemals ein Widerspruch besteht. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wusstet ihr, dass die modernen Naturwissenschaften auf der Basis von christlichem Denken und christlicher Weltanschauung überhaupt erst entstehen konnten? Warum ist das so? Naturwissenschaftler suchen ja nach Zusammenhängen, nach Regeln, nach Gesetzmäßigkeiten in der Natur, die man dann bestenfalls auch fruchtbar machen kann für technische Anwendungen. Aber es hat nur Sinn, nach Regeln und Gesetzmäßigkeiten in der Natur zu suchen, wenn man davon ausgeht, dass es auch einen Gesetzgeber gibt. Und tatsächlich lässt sich wissenschaftshistorisch sehr schön zeigen, dass das die Motivation war, für die ersten Forscher im modernen Sinne naturwissenschaftlich empirisch zu forschen. Weil sie an einen Schöpfer geglaubt haben, sind sie davon ausgegangen, dass man Regeln und Gesetzmäßigkeiten in der Welt findet und dass wir Menschen die auch nachdenken können, weil wir Gottes Ebenbild sind und deswegen gewissermaßen, was die Logik angeht, die gleiche Sprache sprechen wie Gott, der Schöpfer. Newton, Kepler, andere Koryphäen der frühen Wissenschaft haben genauso gedacht. Sie haben ihr Forschen und Denken als ein Nachdenken des Schöpfers verstanden, als eine Tätigkeit zur Ehre Gottes. Glaube und wissenschaftliches Arbeiten stehen so gesehen nie in einem grundsätzlichen Konflikt miteinander. Es ist vielmehr so, dass das zwei unterschiedliche Brillen auf ein und dieselbe Wahrheit, ein und dieselbe Wirklichkeit sind. Die Naturwissenschaften, die fragen, wie etwas funktioniert und mit was wir es zu tun haben. Der Glaube hingegen, der fragt, wer steht hinter all dem und warum gibt es die Dinge so, wie sie sind und welche Rolle haben wir Menschen da drin? Das sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die sich überhaupt nicht gegenseitig ausschließen. Und das müssen wir klarkriegen, wenn wir zurechtkommen wollen mit den Herausforderungen einer modernen und dem Glauben durchaus auch kritisch eingestellten Welt. Wir können da selbstbewusst auftreten und können sagen, Moment mal, das, was du da als Wissenschaftler behauptest und herausgefunden hast, das widerspricht doch gar nicht unserem christlichen Glauben. Ein bisschen so, wie hier unsere Untermieterin auch argumentiert hat in dem Anspiel. Ich möchte euch das noch an einem anderen Beispiel, an einem kleinen Gleichnis etwas illustrieren. Stellt euch mal Folgendes vor. Ein großer Konzertflügel, vielleicht hier so einer wie der hier auch unten vor der Bühne steht. Und in diesem Konzertflügel lebt eine Mäusefamilie, ganz tief innen drin. Und schon seit Generationen erzählt man sich in dieser Mäusefamilie dieselbe Geschichte. Manchmal hört man eine wunderbare Melodie von ferne. Und die Mäuse erzählen sich dann immer, wenn diese Töne erklingen, ach wisst ihr, es gibt da so ein höheres Wesen, den Klavierspieler. Der setzt sich von außen an unsere Welt heran, drückt ein paar Tasten und dann erklingen diese wunderbaren Töne. Und andächtig lauschen die Mäuse dieser Geschichte und erzählen sie von Generation zu Generation weiter, weil sie eine wunderbare Erklärung dafür bietet, warum immer wieder diese tollen Klänge erklingen. Eines Tages aber machen sich zwei besonders kluge und kritische Mäuse auf den Weg und starten eine Expedition. Sie wollen den Dingen jetzt mal ganz wissenschaftlich auf den Grund gehen. Und sie dringen vor in Bereiche des Flügels, die noch nie zuvor eine Maus gesehen hat. Und da entdecken sie plötzlich etwas, was ihr Weltbild auf den Kopf stellt. Sie kehren zurück und berichten das den anderen. Leute, die alte Geschichte von dem höheren Wesen, das auf Tasten drückt, das stimmt gar nicht. Wir haben herausgefunden, woher die Töne in Wirklichkeit kommen. Immer wenn die Töne erklingen, dann ist da ein kleines Hämmerchen, was auf einen Metalldraht haut. Das ist eine ganz natürliche Erklärung. Und immer wenn dieses Hämmerchen auf den Metalldraht klopft, dann erklingt ein Ton. Kein Klavierspieler, kein höheres Wesen. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, gell? Bei den Mäusen ist das offensichtlich. In unserer Welt, wo naturwissenschaftliches Denken und christlicher Glaube manchmal unversöhnlich aufeinander zu prallen scheinen, ist es nicht ganz so offensichtlich. Aber da ist doch völlig klar in diesem Flügel, das widerspricht sich doch nicht. Natürlich haben die Expeditionsmäuse recht. Ja klar, der Ton kommt daher, dass ein Hämmerchen auf einen Metalldraht haut, richtig. Aber auf einer höheren Ebene ist das kein Widerspruch, sondern hängt damit zusammen, dass es natürlich ein höheres Wesen, einen Klavierspieler gibt, der vielleicht sogar das Klavier gemacht hat und der in die Tasten haut und nur deswegen erklingt überhaupt etwas. Und so verhält sich auch naturwissenschaftliches Denken zum christlichen Glauben. Genau so. Naturwissenschaftler sagen uns, wie die Dinge funktionieren. Und das ist kein Widerspruch dazu, dass wir als Christen vom Wort Gottes her Antwort bekommen auf die Frage, wer hinter allem steckt und wozu es das alles gibt und welche Rolle wir als Menschen darin spielen. Das ergänzt sich. Warum sage ich euch das? Ich sage euch das einfach, damit ihr diese grundsätzlichen Zusammenhänge auf die Reihe bekommt. Denn es ist manchmal nur so eine kleine Konfiguration in unserem Denken, die uns dann hilft, auch gelassen zu reagieren, wenn Anfragen kommen. Und ich wünsche mir, dass die Leute, die aus unserer Gemeinde raus in die Welt gehen, vor allen Dingen die jungen Leute, dass sie diese Gelassenheit und diese Weisheit haben, dass sie sagen können, ja, das ist doch kein Widerspruch, was da naturwissenschaftlich passiert und was ich glaube. Hilfreich kann auch sein, sich mit Christen zu befassen, die selbst naturwissenschaftlich denken und tätig sind. Da gibt es eine ganze Menge von. Ich habe euch da hinten am Ausgang, ich glaube, es ist der zweite Ausgang von hinten, da ist so ein kleiner Büchertisch, da habe ich euch mal wahllos aus meiner Bibliothek so ein paar Bücher gegriffen, die ihr euch anschauen könnt, wo genau diese Perspektive eingenommen wird, wo Christentum und wissenschaftliches Denken miteinander versucht wird, in Einklang zu bringen. Das sind meine Bücher, bitte nur angucken und gegebenenfalls sich dann selbst bestellen beim Buchhändler eures Vertrauens, die hätte ich ganz gern wieder. Aber es gibt diese Dinge ja. Beschäftigt euch damit. Habt keine Angst vor Wissenschaft. Ja? Setzt euch damit auseinander und es ist so, dass es gute Antworten auf die Fragen und Herausforderungen gibt, die sich ergeben. Wir halten uns ja manchmal für unglaublich originell, nicht wahr? Wir denken, jetzt habe ich hier das Problem im christlichen Glauben gefunden. Mein Zweifel hat jetzt eine Stelle erreicht, wo noch nie jemand drüber nachgedacht hat. Ja Leute, so arrogant müssen wir gar nicht sein. Es gibt 2000 Jahre jetzt das Christentum, die christliche Kirche. Und ich garantiere euch, so originell seid ihr nicht. Die allermeisten Zweifel, die ihr selbst habt, gerade auch Zweifel im Zusammenhang von Naturwissenschaft und Glaube, die hatte vor euch auch schon mal jemand. Und in den allermeisten Fällen, ich würde fast sagen in allen Fällen, hat man überzeugende Antworten darauf gefunden. Deswegen habt keine Angst vor Wissenschaft, sondern setzt euch mit Christen auseinander, die selbst Ahnung haben, die wissenschaftlich denken. Und ihr werdet da eine gute Fundierung bekommen, die euch dann hilft, standzuhalten in einem Umfeld, das eurem Glauben kritisch gegenübersteht. Noch ein dritter und letzter Hinweis. Konzentriere dich auf Jesus. Ja, ist immer eine gute Idee, ne, könnte man sagen, im christlichen Glauben. Stimmt, es ist gleichzeitig so eine Art Akuthilfe bei Zweifeln. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja schön, wenn man eine lange Zeit hat, in der man seine Zweifel bearbeitet hat, in der man sich vorbereiten konnte auf die Herausforderungen, die kommen. Aber was mache ich denn, wenn ich die Chance verpasst habe? Und wenn ich jetzt plötzlich dastehe und merke, nach einem Gespräch oder nach einer kritischen Dokumentation, die ich im Internet oder im Fernsehen gesehen habe, huch, jetzt kommen plötzlich Zweifel in mir hoch. Was kann ich denn da ganz akut machen, um nicht hinweggewaschen zu werden von den Zweifeln? Wieder bietet uns Thomas eine Inspiration. Thomas geht nämlich hier ganz christozentrisch vor, wenn man so möchte. Er konzentriert sich auf Jesus. Um seine Zweifel zu bearbeiten, wendet er sich an Jesus. Er sucht die Begegnung mit Jesus und er findet dann mit Jesu Hilfe zu diesem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und das Tolle ist, dieses Bekenntnis zu Jesus, mein Herr, Jesus ist mein Herr und er ist mein Gott, dieses Bekenntnis ist gewissermaßen zweifelfest. Wie meine ich das? Nun folgendes. Wenn du von Zweifeln geplagt wirst, von Herausforderungen im Denken, dann ist es eine gute Idee zu unterscheiden, was sind die Teile in meinem Glauben, die zweifelsfrei sind, die feststehen. Was gibt mir Identität und Halt in meinem Glauben? Und davon unterscheidest du die Dinge, die fragwürdig geworden sind. Die Aspekte des Glaubens, bei denen du Fragen hast, bei denen du Zweifel hast, bei denen du selbst merkst, okay, da muss ich noch mal tiefer graben und weiterkommen. Das kann ich momentan so nicht glauben. Warum ist das wichtig, diese Unterscheidung? Sie ist deswegen wichtig, weil wir ganz schnell beim Zweifeln in so eine Alles-oder-Nichts-Haltung reinkommen. Ich entdecke da irgendwas, was mir schwerfällt zu glauben am christlichen Glauben. Meist ist es nur eine Nebensache, ein Detail, irgendeine ethische Frage oder die Frage, wie ein bestimmter Bibeltext zu verstehen ist. Und plötzlich löst das so einen Domino-Effekt aus. Und du merkst, weil ich das nicht glauben kann, muss doch auch der Rest falsch sein. Und dann ist man ganz schnell dabei, das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, ja, ich habe da einzelne Zweifel und deswegen ist der ganze christliche Glaube für mich unglaubwürdig geworden. Und das ist ein fataler Fehler. Und das ist furchtbar unnötig, denn es kann auch anders gehen. Und da hilft eben, dass du dich auf Jesus konzentrierst. Warum? Nun, dass Jesus gelebt hat, dass ein Mensch, Jesus von Nazareth, gelebt hat vor 2000 Jahren, dass er gekreuzigt wurde, dass er den Menschen von Gott erzählt hat, dass er vieles von dem gesagt hat, was uns in der Bibel überliefert ist, das bezweifelt niemand. Das ist wissenschaftlich völlig Common Sense. Kein vernünftig denkender Mensch bezweifelt diese Tatsachen. Und das kann dir eine Hilfe sein, wenn du selbst von Zweifeln übermannt wirst. Du kannst nämlich dann sagen, auch wenn ich hieran oder daran zweifle, dass Jesus gelebt hat, dass es diesen Jesus gibt, den Menschen Jesus, und dass er vieles von dem gesagt hat, was ich im Neuen Testament lese, das steht doch fest. Und das kann dir Sicherheit geben. Ich will es mal ein bisschen zugespitzt formulieren. Selbst wenn es Gott nicht gäbe, wenn das alles falsch wäre, selbst dann wäre es vernünftig, als Mensch zu sagen, ich folge Jesus nach. Warum? Weil Jesus rein menschlich betrachtet ein wunderbares, ein gutes Lebenskonzept bietet. Einen Weg, den du gehen kannst, damit dein Leben gewinnt, dass du eine Identität hast als Mensch in der Nachfolge Jesu. Selbst wenn es Gott nicht gäbe, ist das nicht verrückt? Und das kann dir Sicherheit geben, wenn du sagst, okay, egal was auch passiert, egal wie groß meine Zweifel werden, ich gehöre zu Jesus, ich folge diesem Jesus nach, in diesem Sinne bin und bleibe ich Christ. Das gibt dir die Sicherheit und die Freiheit, um dann andererseits in aller Ruhe auch deinen Zweifeln und deinen schwierigen Fragen nachzugehen. Du musst dann nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und den christlichen Glauben komplett über Bord werfen, sondern du weißt, nein, ich habe da einen sicheren Kern, das ist Jesus, und ich kann mich dann vom sicheren, vom zweifelsfreien vorarbeiten gedanklich auf die Bereiche, die mir schwierig und zweifelhaft erscheinen. Und natürlich kommt man dann auch relativ schnell dazu, dass Jesus mehr war als nur ein Mensch und so weiter, dass er wirklich auferstanden ist von den Toten. Klar, aber diese Sicherheit kann man dadurch gewinnen, dass man sich auf Jesus konzentriert. Ich möchte das noch an einem Bild illustrieren. Wenn man unterwegs ist als Wanderer in schwierigem Gelände, dann hat man häufig die Situation, dass man mit einem Spielbein und mit einem Standbein arbeitet. Hier sehen wir das sehr schön. Das Bein, was da so senkrecht nach unten geht, was auf diesem Stein steht, das ist bei unserem Wanderer hier das Standbein. Da hat er momentan sicheren Halt. Und dieser sichere Halt mit dem Standbein, der gibt ihm jetzt die Freiheit, mit dem anderen Bein, dem sogenannten Spielbein, sich vorzutasten und zu gucken, okay, wo ist der nächste Schritt, den ich gehen kann? Wo finde ich weiteren Halt? Und genau so geht man am besten vor, wenn man mit Zweifeln und Herausforderungen im Glauben konzentriert ist. Man sucht sich zuerst ein Standbein. Man macht das fest, was man zweifelsfrei glaubt. Und da hilft immer der Blick auf Jesus. Und dann hat man die Freiheit, auch ein Spielbein zu haben und zu sagen, okay, und jetzt mal von hier aus weitergedacht. Könnte es nicht sein, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist von den Toten? Welche Argumente gibt es dafür? Und wenn es dafür gute Argumente gibt, und die gibt es, was heißt das dann im Hinblick auf die Wunder, die Jesus getan hat? Und im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit von dem, was sonst noch in der Bibel drin steht? Und wenn Jesus das getan hat und wenn das Wort Gottes vertrauenswürdig ist, was heißt das dann im Hinblick auf mein Leben mit Gott in dieser Gegenwart? Und so seht ihr, dass man von diesem sicheren Standbein aus mit dem Spielbein dann weitere Schritte des Glaubens gehen kann und Zweifel bearbeiten kann. Und das ist genau der Weg, der die Alternative bietet dazu, dass man einfach resigniert, wenn man Zweifel hat und sagt, ich kann nicht mehr glauben. Denn das ist tragisch. Und eigentlich auch furchtbar unnötig, denn wir können vom Sicheren zum Fragwürdigen gehen. So viel mal diese Ausführungen. Ich glaube, ich habe die Zeit auch schon überzogen, gell? Naja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Jetzt seid ihr dran. Ich möchte euch dazu einladen, dass ihr diese Empfehlungen mitnehmt, dass ihr sie übernehmt, wenn ihr mit Herausforderungen konfrontiert seid, ganz persönlich oder in eurem näheren Umfeld. Nimm deine Zweifel ernst. Hab keine Angst vor der Wissenschaft und konzentriere dich auf Jesus als dein Standbein. Und ich weiß, dass viele von euch Verantwortung haben, nicht nur für sich selbst, sondern auch in der Gemeinde. Und deswegen mein Appell an euch, schafft doch in euren Gruppen und Kreisen, in den Hauskreisen, vor allen Dingen auch in den Jugendkreisen, eine Atmosphäre, in dem ihr miteinander, mit den Leuten, die mit euch unterwegs sind, diese Schritte gehen könnt. In denen ihr euch gemeinsam vorbereitet darauf, dass es dann auch außerhalb der christlichen Bubble kritische Anfragen geben wird. Denn es gibt Möglichkeiten, konstruktiv und gut mit diesen Anfragen umzugehen. Und natürlich ist diese Art, die ich jetzt euch heute präsentiert habe, eine sehr rationale. Es war sehr viel Kopfdenken hier heute dabei. Natürlich spielen bei der Bewältigung von Zweifeln auch andere Dimensionen eine Rolle. Christliche Gemeinschaft, Lobpreis, Gott erfahren im Gebet. Vor allen Dingen im Gebet. Das schließt sich nicht aus, das ergänzt einander. Und so möchte ich schließen mit der Einladung und der Aufforderung, dass ihr diese Schritte geht und dass ihr sie vor allen Dingen begleitet mit dem Gebet. Dass ihr Gott bittet, dass er euch Weisheit, Verstand und Einsicht gibt. Und genau das wird Gott auch tun. Amen.